TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
Hier ist Max von TBF, zuständig im Portfolio-Management und schaue besonders auf den Technologiebereich bei uns.
Andi Groß vom Börsenradio. Herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder mal miteinander sprechen können. Du gehst ja den Sachen immer ganz gerne auf den Grund. Ich erinnere mich, KI war ein Thema gewesen, da bist du in der Weltgeschichte rumgereist, Hannover Messe, da hatten wir zuletzt gesprochen und ganz aktuell hast du die Halbleiterszene Europas unter die Lupe genommen. Wie ist denn jetzt die Stimmung allgemein gefragt im Bereich Technologie, ja, nachdem wir die frische Quartalsberichtssaison hinter uns haben?
Da sprichst du auf jeden Fall direkt ein Thema an, was natürlich momentan ziemlich gefragt ist, das sind die Halbleiter. Momentan ist es in Europa noch ein bisschen anders als in den USA. In Amerika haben wir deutlich mehr die Ausrichtung schon in Richtung KI. Und gerade die Firmen, die irgendwas mit KI zu tun haben, die haben wieder abgeliefert in den vergangenen Quartalsberichten. Fangen wir kurz an. Einmal der Softwarebereich, was ja natürlich für KI super spannend ist, ist recht solide, würde ich sagen. Das erste Quartal, was ja im März abgelaufen ist, da wurden die Zahlen berichtet, die waren sehr gut. Was so ein bisschen schwächer ist, ist der Ausblick auf das, was kommt. Das Q2, sprich was jetzt Ende Juni ausläuft, das soll noch ganz okay sein. Aber alles darüber hinaus hat man sich durch die Reihe hinweg verhalten geäußert. Zwar nicht besonders negativ, man hat hin und wieder mal erwähnt, dass die Makroökonomie ja recht unsicher unterwegs ist und dadurch verzögern sich die Deal-Zyklen. Das heißt, wie lange dauert es, bis die Softwarefirmen tatsächlich zum Abschluss kommen bei ihren Kunden. Und dadurch ist das Ganze so ein bisschen verhaltener. An der Börse hat man das auch dann bemerkt, dass einige Titel unter Druck gekommen sind durch diesen schwachen Ausblick. Aber dadurch, dass die Unternehmen trotz alledem sich recht zuversichtlich ausgedrückt haben, gar nicht mal so schlecht. Und das bietet ja immer Potenzial nach oben hin. Das heißt, grundsätzlich ist die Stimmung weiterhin gut, würde ich sagen. Besonders bei denen, die die Branchen führend sind, die genug Geld haben, um in die Innovation zu investieren. Denn das sind natürlich auch die, die KI in ihre Produkte einbauen. Und da ist jetzt auch immer noch die Stimmung richtig toll. Auch am Aktienmarkt ist die Stimmung gerade bei den KI-Titeln da draußen, diejenigen, die inzwischen reihenweise die großen Deals, die sie haben, mit KI-Produkten an den Mann bringen, die sagen, jawohl, wir sind relativ unabhängig von der Makroökonomie. Wir können auch in anderen Segmenten wie dem KI-Segment überdurchschnittlich wachsen und dadurch das Risiko ein bisschen streuen.
Bei dem Thema Halbleiterszene Europa und Max geht der Sache auf den Grund, da hätte ich so spontan zunächst einmal gesagt, naja gut, das ist ja an einem Nachmittag erledigt, so groß ist die Szene ja gar nicht. Obwohl, wenn man genauer hinschaut, wen haben wir denn in Europa?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn ich finde, man blickt zu oft eigentlich über Europa hinweg in Richtung Asien, in Richtung USA und schaut sich an Nvidia und man schaut nach Asien und schaut auf TSMC und was macht China, was ist die neue Innovation und vergisst so ein bisschen, wie wichtig eigentlich Europa in diesem Segment ist, denn die Namen sind zwar größtenteils nicht so bekannt, aber hin und wieder ist doch was Tolles dabei, sowas wie ASML ist vermutlich für die meisten ein Begriff und hat eine absolute Monopolposition auf der ganzen Welt. Sprich, selbst in China, in den USA und sonst wo gibt es keine Konkurrenz zu ASML. Aber auch sowas wie Infineon ist ein total spannendes Unternehmen, was besonders im Elektroautobereich marktführend ist. Ich war darüber hinaus noch bei ein paar anderen Unternehmen. Wer sich mit der Szene auseinandergesetzt hat, wird sie kennen. Sowas wie BE Semiconductors, Melexis, STMicro, Siltronic, NXP Semiconductor. Das sind alles Namen. Wenn man sich mit den Halbleitertiteln an der Börse beschäftigt, ist man da schon mal drüber gestolpert. Aber man kann sich nicht so wirklich vorstellen, was die machen. Umso schöner ist es eigentlich, da mal tiefer reingeblickt zu haben. Ich war dann tatsächlich auch vor Ort, konnte das Management treffen der Firmen, konnte dann auch in die Produktionsstätten teilweise reingehen. Ich konnte in die Innovationszentren oder Trainingszentren reinschauen und mir die Maschinen einfach mal direkt vor Ort anschauen und in die Hand nehmen. Also es war ganz, ganz toll, das auch mal, ich sag mal, in real life mitzubekommen.
Du hast ja schon angesprochen, also die großen Player, an die man dann weltweit denkt, Nvidia oder TSMC. Und Ich würde gern noch mehr verstehen, welche Rolle diese europäischen Player spielen in diesem weltweiten Kanon, der eben von Nvidia und TSMC orchestriert wird. Weltmarktführer kann ja sein über die Technik, die Technologie, die sie haben, oder auch über die Größe. Hilf mir das noch ein bisschen zu verstehen.
Absolut, da hast du vollkommen recht. Die ganze Lieferkette in diesem Bereich ist ja so komplex und vielschichtig, man könnte das gar nicht in einem Satz ausdrücken. Und dementsprechend, diese ganzen Unternehmen, die ich jetzt aufgezählt habe, die bilden auch verschiedene Teile der Lieferkette ab. Fangen wir mal ganz zu Beginn an. Sowas wie NXP bzw. Nexperia heißt die Firma, die abgespalten wurde, die ich getroffen habe. Die produzieren Halbleiter im Cent-Bereich. Und du kannst dir vorstellen, in jeglichem elektronischen Gerät, was du irgendwo benutzt, ist es eine Mikrowelle, ein Fernseher, eine Kamera, ein Smartphone, ein Display von deinem PC. Alles, was so ganz simple Standard-Elektronik-Anwendungen hat, ist ein Chip von Nexperia sehr wahrscheinlich drin. Das ist der weltweit größte Produzent, gemessen in Stückzahlen, von Halbleitern. Was ich nicht wusste, und die produzieren in Hamburg. Also wir haben in Deutschland den größten Produzenten weltweit. Hätte ich so vorher nicht gewusst. Und ist natürlich aus der Perspektive sehr schön, weil sie gut abbilden können, wie der breite Markt dasteht momentan. Und dann schauen wir uns sowas wie Infineon an, die sehr spezifisch auf einen Markt sind. Die sind groß geworden im Automobilbereich. Sprich, gerade in der Stromversorgung in einem Auto ist Infineon Marktführer. Und das heißt natürlich jetzt im Elektroautobereich spielt das denen in die Karten. Und sie machen ganz gezielte Halbleiter, die genau für einen Anwendungsfall verbaut werden. Beispielsweise die Transmission von Gleichstrom auf Wechselstrom und von Wechselstrom auf Gleichstrom zwischen der Batterie eines Autos und der Elektronik eines Autos. Also es gibt für jede Firma, die ich getroffen habe, einen klaren Anwendungsfall. Andere stellen zum Beispiel auch Maschinen her, um die Halbleiter zu produzieren. Es ist sehr vielschichtig und der eine hat natürlich super viel Konkurrenz, gerade aus China. Andere, wie jetzt Infineon, stehen aber ganz toll da, weil sie recht alleine sind in ihren innovativen Chips. Also deine Frage kann gar nicht so schwarz-weiß beantwortet werden.
Was hat dich dann am meisten überrascht oder beeindruckt, welcher Hersteller?
Ich würde auf jeden Fall sagen ASML.
Warum?
Wir kennen das Unternehmen ja eben besonders, weil es jetzt im KI-Boom essentiell ist, weil die ganzen Chips von Nvidia und Co. darauf angewiesen sind, Maschinen von ASML in der Produktion zu nutzen. Um nochmal das ganz kurz zusammenzufassen, was machen die überhaupt? Viele haben sicherlich schon mal diese runden Platten gesehen. Das sind so, die schimmern so ein bisschen und haben ganz viele kleine, feine Linien darauf, die sogenannten Wafer. Und das ist der Grundbaustein eines jeden Chips. Besteht aus Siliziumcarbid oder Galliumnitrat, das muss man sich jetzt nicht merken. Es sind einfach chemische Verbindungen, die sehr schöne elektrisch leitende Eigenschaften haben, um darauf dann aufzubauend verschiedene Bauteile aufzusetzen, festzuschweißen und festzukleben und so weiter, um dann daraus einen funktionierenden Halbleiter zu machen. Wie gesagt, die ganze Halbleiterkette besteht ja aus vielen verschiedenen Schritten. Und was ASML macht, ist auf diesen runden Wafer einen Bauplan aufzuzeichnen. Das kann man sich vorstellen wie ein Grundriss von einer Wohnung, der einfach sagt, hier kommt das Wohnzimmer hin, da kommt die Küche hin, da kommt das Schlafzimmer hin. Klingt einfach, ist aber so extrem fortgeschrittene Technologie, dass so die Branchenexperten und ASML selbst sagt das auch, Jahrzehnte voraus ist der Konkurrenz, weil die zeichnen das so fein ein, dass wir sprechen da von Nanometern. Also das ist ein Mikrobruchteil von einem menschlichen Haar, von der Dicke. Was ich auch ganz cool fand, warum das jetzt auch ein Highlight ist, die haben mir so ein bisschen erklärt, wie die Maschinen funktionieren, haben mir das dann eben auch gezeigt. Und innerhalb deren Maschinen wird eben mit Laserstrahlen wird das eingezeichnet auf diesen Wafern. Und diese Laserstrahlen sind so fein, dass sie inzwischen von Linsen weggehen mussten, durch die die Laserstrahlen durchgeleitet werden und Spiegel nutzen müssen, weil jede Linse dieser Welt, egal wie teuer sie ist, den Laserstrahl auffressen würde. Der ist zu fein dafür. Zwischen den Linsen brauchen sie ein Vakuum. Da darf kein Luftpartikel sein, weil jedes Luftpartikel, auf das der Laser trifft, würde diesen Laserstrahl auffressen, weil er so fein ist. Es ist unglaublich versil, diese Technologie. Das fand ich echt super interessant.
Ja, aber schön, wie du das erklärst, so einleuchten mit dem Grundriss der Wohnung. Ich glaube, ich werde nie wieder vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gehen können, ohne an dich oder die Baupläne und die ASML zu denken. Also meine Geschichte mit den Halbleitern, ach Gott, Infineon kenne ich schon aus einer Zeit, da pappte noch das Siemens-Logo dran. Und gefühlt quält sich diese Branche von einem Schweinezyklus zum nächsten und kämpft gegen das Überangebot und dann niedrige Preise. Jetzt bring mich mal auf den neuesten Stand aus Sicht auch des Anlegers. Ist das ein Krisenkampf oder ist das ein Investment-Case, gerade vor dem Hintergrund China, den du auch angesprochen hast und ja, die Produktion dort?
Da hast du auf jeden Fall recht. Ist eines der Themen, was gerade im Finanzbereich, sprich Investment in solche Firmen, eines der essentiellen Themen ist. Und du hast vollkommen recht, das ist ein totaler Kampf. Dieses Geschäft ist so zyklisch. Wir haben Phasen, in denen total viel bestellt wird. Dann kommen Phasen, in denen die Inventare total voll sind. Die Preise fallen wieder, dann kommen Phasen, da wird die Nachfrage total steigen, die Lager werden leer gekauft, die Nachfrage steigt noch weiter, der Preis steigt, auf einmal kommen wieder alle in Knappheit. Also es ist ein super zyklisches Geschäft, das wissen die Firmen natürlich alle auch selbst und besonders der jetzige Zyklus ist schwierig.
Ist, glaube ich, immer so. Der jetzige Zyklus ist der schwierigste. Das ist, glaube ich, so ein geflügeltes Wort in der Branche.
Ja. Es kam halt Covid dazu. 2021 ging es dann los, dass die ganzen Lieferketten zerbrochen wurden. Auf einmal waren alle im Homeoffice und es wurde super viel Elektronik bestellt. Gleichzeitig sind die Lieferketten aber zusammengebrochen, weil die Lieferungen ausblieben, weil die internationalen Vereinbarungen zum Erliegen kamen. Dementsprechend, die Nachfrage war hoch, die Lieferketten schlecht. Dann wurde super viel nachbestellt von den ganzen produzierenden Segmenten. Und dann gingen natürlich die Halbleiterhersteller her und haben auch ihre Produktion hochgefahren. Irgendwann waren die Inventare so voll, dann wurde nichts mehr bestellt. Und dann sind wir jetzt am heutigen Zeitpunkt, wo jeder sagt, ja, jetzt muss aber mal was passieren. Jetzt muss das mal ja wieder hochgehen. Die Aktien sind im Keller, die Umsätze sind im Keller, das Wachstum ist immer noch negativ. Wann geht's denn jetzt mal wieder nach oben? Und das ist eben jetzt halt so der Punkt, wo viele Anleger drauf schauen und deswegen auch so langsam einige dieser Aktien ein bisschen in Schwung gekommen sind. Ich rede jetzt bewusst abseits vom KI-Segment, das ist sowieso davon getrennt, da läuft ja schon seit Jahren gut. Ich spreche jetzt wirklich von Automobilen, von Smartphones, von PCs und so weiter, was ja nochmal eine ganz eigene Dynamik ist. Und da haben wir vermutlich das Schlimmste erstmal hinter uns. Ich beziehe mich jetzt da gar nicht mal auf meine Meinung. Ich beziehe mich tatsächlich auf das, was ich gelernt habe in dieser Woche, in der ich unterwegs war. Um das mal beim Namen zu nennen, die Automobile laufen echt gut. Die Verbrenner sind sowieso recht okay, aber besonders die Elektroautos, die kommen jetzt echt zurück. Wir haben es gesehen, in Europa werden die Zahlen ja immer sehr transparent veröffentlicht. Über 30% Wachstum im Elektroautobereich im April. Also da läuft es recht gut. Das Infineon war da auch sehr optimistisch für. Schaut man sich aber so in diese Konsumententhemen mal ein bisschen genauer rein, Smartphones, vor allem PCs auch, da ist es nicht so rosig. Also da sind wir jetzt schon seit Jahren dran, dass die Analysten sagen, jetzt wird der Smartphone-Zyklus oder der PC-Zyklus erneuert, weil wir KI auf den Geräten haben. Jetzt bestellt sich jeder ein neues Handy. Passiert nicht. Jetzt kommt noch eine wirtschaftliche Schwäche in den USA dazu. In China sowieso, spielt auch nicht gerade in die Karten. Also da ist es schwierig momentan, ja.
Naja, dieses Thema KI oder die breite Anwendung. Also oft hört man ja zurzeit, ja, künstliche Intelligenz bringt uns eine sehr starke Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern. Ich hinterfrage das ganz gerne. Ist das denn tatsächlich so? Denn die Nachfrage und die Entwicklung, die war ja schon immer rasant. Allein wenn ich hier meine Rechner anschaue, die vor mir liegen. Also ich habe 3 Laptops hier rumliegen. Die haben den Intel i3, i5 und i7. Und irgendwie gefühlt habe ich die Rechner eben erst gekauft. Jetzt kommt Microsoft und ballert Windows 11 raus. Und alle meine Rechner winken ab und sagen, lass mich damit in Ruhe. Was wird denn dieses Thema mit der weltweiten Nachfrage machen? Hat sich da mal jemand drüber Gedanken gemacht?
Absolut. Auch da gibt es Prognosen, wie sich der Zyklus entwickeln könnte. Und mal nur bezogen auf das KI-Segment dürfte da vorerst kein Abschwächen in diesem Zyklus kommen. Ich sehe schon die ersten Zahlen, die sagen, womöglich Ende nächstes Jahres könnte da ein bisschen was abflachen. Das Problem ist aber, im Gegensatz zu diesem sehr zyklischen, klassischen Halbleitergeschäft sind die KI-Halbleiter, besonders so was die Performance, den Stromverbrauch und so weiter geht, momentan in einer Phase, dass wir fast jedes Jahr neue Generationen sehen und die werden noch schneller und noch besser und noch kostengünstiger pro Stromverbrauch. Dementsprechend, du hast Microsoft ja gerade erwähnt, gehen die hin und haben einen super kurzen Zyklus, bevor sie dann auf die nächste Generation umstellen. Jetzt hat er kürzlich Nvidia berichtet. Besonders da schauen wir ja zuletzt auf die immer wieder neuen Generationen. Jetzt sind wir in der Generation Blackwell. Das kam erst so im ersten Quartal dieses Jahr so richtig auf den Markt. Und bereits 70% aller Chips, die verkauft werden im KI-Bereich, sind Blackwell-Chips. Also das unterstreicht auf jeden Fall, wie stark die Nachfrage nach dem allerschnellsten und allerneuesten momentan ist. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, dass Nvidia nächstes Jahr, vermutlich gegen Ende des Jahres, so richtig dann vielleicht auch erst im ersten Quartal 27 mit der Rubin-Generation rauskommt, das heißt nochmal eine deutliche Vervielfachung der Rechenleistung pro Chip, kann man davon ausgehen, dass dann die ganzen Data Centers hingehen, ihre alten KI-Chips ersetzen durch die neueste Generation. Also dieser Zyklus ist erstmal außer Kraft gesetzt, würde ich behaupten.
Was macht jetzt, Gretchenfrage, was macht jetzt TBF mit deiner Expertise, mit deiner Feldforschung, gerade was das Thema Europas Rolle weltweit angeht?
Wir haben bei uns einen eigenen Europafonds bei TBF. Der schaut natürlich noch etwas tiefer in die europäischen Titel rein. Da findet man auf jeden Fall auch aus dieser Liste, die ich besucht habe, den einen oder anderen schon im Portfolio. Was wir jetzt im Technologiebereich bei uns machen, ist weiterhin auf das klare Thema Innovation und Disruption zu blicken. Das ist unsere Philosophie bei uns im Fonds. Unser Ziel ist nicht, den breiten Markt abzudecken, sondern nur die höchst disruptiven Themen reinzunehmen. Dementsprechend qualifiziert sich da Europa momentan noch nicht so wirklich für. Ich habe ja vorhin den Automobilbereich erwähnt. Das wäre definitiv ein Trigger für mich, sowas reinzunehmen. Aber außer ASML sieht es im Halbleiterbereich in Europa eher schwach aus für das Portfolio im Technologiebereich bei uns. Infineon schaue ich mir definitiv längerfristig an. Ich denke, wenn wir in eine Connected World kommen, in der unsere Autos, unsere Smart Homes, unsere Alltagsgeräte immer mehr miteinander connected sind, auch in den simpelsten Anwendungen, da ist definitiv Platz für Infineon auch im Portfolio bei uns im Technologiefonds. Ansonsten ist es momentan noch schwierig.
Max Dreide von TBF, Produktmanager im Technologiebereich, wieder einmal unterwegs gewesen und hat mit den Entscheidern, mit den Machern, mit den Unternehmen gesprochen. Diesmal war der Gegenstand seiner Feldforschung die Halbleiterszene Europas. Max, ich danke dir.
Vielen Dank, Andreas, war schön.
Wichtiger Hinweis: Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter 12 Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.